Breitbandbesprechung.
True Crime Serien sind der neue Trend. Nicht nur im Podcast Serial wird ein echter Mordfall aufgerollt. Auch in der Netflix-Serie Making a Murderer geht es um echtes Verbrechen.
Und im Mittelpunkt da steht Stephen Avery aus einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Wisconsin. Und der ist in den 80ern zu Unrecht ins Gefängnis gewandert und sitzt auch heute dort wegen Mordes hinter Gittern.
Doch auch diesmal gibt es Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Urteils. Die Doku-Serie hat nun eine Petition angestoßen, die die Freilassung Stephen Averys fordert. Theresa Sickert hängt mittendrin in der Serie und berichtet über eine besondere Geschichte und ein außergewöhnliches Stück Justizjournalismus.
We knew he was innocent. We knew he was innocent.
Stephen Avery ist unschuldig. 18 Jahre hat er für eine Vergewaltigung eingesessen. Eine nachträgliche DNA-Analyse entlastet ihn schließlich. Nun fällt der Mann aus Wisconsin seiner Familie in die Arme. Die Kamera hält drauf, als der stämmige, untersetzte Avery mit dem langen, ungepflegten Bart und kahlgeschorenem Kopf Eltern und Kinder küsst. Tränen fließen. Es ist der Auftakt zur 10-teiligen Doku-Serie Making a Murderer. Wie kam es zu dieser dramatischen Verurteilung und wer ist überhaupt dieser Stephen Avery? Davon erzählt die erste Episode von Making a Murderer. Avery, Schrotthändler, ist ein eher unbeliebter Typ in Manitowoc, Wisconsin. Er ist vorbestraft. Er legt sich mit den falschen Leuten an. Als nach einem Vergewaltigungstäter gefahndet wird, lenken seine Widersacher schnell die Ermittlungen in seine Richtung.
The whole thing was a nightmare. How do you think a man feels? You see your son sitting right there. The tears are coming out of his eyes. Didn't do it. He said.
Allein die erste Folge packt mich. Das hier ist nicht CSI. Es ist das wahre Leben. Das Wissen, dass ein westliches Rechtssystem offenbar so korrumpierbar ist, dass es den Schutz eines Unschuldigen nicht mehr leistet, sogar ins Gegenteil verkehrt. Es macht mich unruhig. Fragen tauchen in meinem Kopf auf. Wie viele Unschuldige sitzen noch in amerikanischen Gefängnissen? Wer weiß von ihrer Unschuld? Wer versucht zu vertuschen?
This was one of the biggest miscarriages of justice I ever saw in 20 years of criminal defense work and thousands of cases.
Doch das ist erst der Anfang der Geschichte. Tatsächlich wird Avery ein weiteres Mal angeklagt, 2 Jahre nach seiner Entlassung. Diesmal wegen Mordes an einer jungen Fotografin.
Again, it's Teresa. If you could please give me a call back and let me know if that'll work for you. Thank you.
Die Beweise gegen Avery sind erdrückend, die Umstände der Anklage hingegen mysteriös. Avery landet erneut hinter Gittern. Dort sitzt er bis heute. Für die Dokumentarfilmerinnen Laura Ricciardi und Maura Demos ist Averys Geschichte eine Lebensaufgabe geworden. Über 10 Jahre haben sie recherchiert und schließlich die über 700 Stunden Material aus Verhören, mitgeschnittenen Gefängnistelefonaten, Gerichtsverfahren und Interviews zu einem Thriller verdichtet.
It all comes back in all the memories and everything else and to schedule me out again. And deep down it hurts.
Ich fühle mit Stephen Avery. Sein Schicksal ist real. Hollywood hätte es düsterer nicht schreiben können. Doch vor allem sind es die Fragezeichen in meinem Kopf, die mich in der Nacht am Einschlafen hindern. Was ist die Wahrheit? Immerhin, ich bin nicht allein. In den Foren von Reddit diskutieren Menschen, die Making a Murderer gesehen haben. Einer schreibt mir aus der Seele.
The entire time I was watching the documentary, I knew there had to be another side.
Theresa Sickert über die Netflix-Serie Making a Murderer. Unsere Kollegin Christine Watti hat gestern mit dem Zeit-Online-Redakteur Eike Kühl über dieses True-Crime-Format gesprochen. Und der beschäftigt sich vor allem mit dem netzkulturellen Aspekt der Serie.
Die erste Frage war, nun gibt es ja eine Petition für die Freilassung von Avery. Und ja, welche anderen Reaktionen hat die Serie im Netz hervorgerufen?
Ziemlich viele unterschiedliche. Also es gibt zum einen, gerade auf Plattformen wie Reddit, Leute, die einfach diskutieren, was da eigentlich passiert ist oder was ihnen aufgefallen ist. Da wird einfach diskutiert, hier gibt es vielleicht Lücken in der Beweisaufnahme oder wieso haben denn die Polizisten nicht hier hingeguckt oder da hingeguckt? Was ist denn mit dieser Person? Also einfach die normalen Fragen, die einem persönlich auch aufkommen, während man die Serie guckt. Aber dann gibt es natürlich welche, die ein bisschen tiefer einsteigen, die dann so zu Hobbydetektiven werden und dann anfangen. Ja, wie wäre es denn, können wir nicht Satellitenaufnahmen suchen von diesem Tatort damals im Jahr 2005? Andere suchen dann nach Blog-Einträgen, die vielleicht, vermutlich nicht, aber vielleicht was mit dem Fall zu tun haben oder auf andere Verdächtige hinweisen. Es gibt auch ganz seltsame Phänomene, wo dann Leute so bei B die Mode des Anwalts von Stephen Avery begutachten und sagen, das ist ja total ein Fashion-Icon. Also dann geht es plötzlich so in die Popkultur rüber. Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen einfach, die diese Serie hervorruft.
Gibt es denn da auch problematische Reaktionen darunter, wenn Sie gerade beschreiben, dass auch manche Zuschauer am Ende dann zu Hobbydetektiven werden und selber ermitteln und selber versuchen, Dinge rauszufinden? Könnte es ja auch sein, dass die, weiß ich nicht, Persönlichkeitsrechte nicht wahren oder andere Dinge dann falsch machen und die Sache verschlimmern, was eben natürlich professionelle Detektive, Ermittler etc. dann zumindest im Kopf hätten?
Was natürlich passiert ist, dass die Staatsanwaltschaft und auch einige der Polizisten stark persönlich angefeindet werden. Ja, die Serie ruft natürlich sehr starke Emotionen bei den Zuschauern hervor und dann wird halt diskutiert und dann fallen auch mal Schimpfworte. Und das kann natürlich schon problematisch sein, genauso wie es problematisch sein kann, wenn dann die Adresse beispielsweise des Staatsanwalts veröffentlicht wird. Sie sagen, kann da nicht mehr jemand hinfahren und ihm irgendwie mal an die Tür klopfen oder was Schlimmeres machen. Und das ist natürlich immer so die Gefahr bei diesen True-Crime-Inhalten, dass man diese Reaktion einfach nicht steuern kann als Filmemacher. Man macht das in die Welt und ja, und dann finden im Netz diese Diskussionen statt, es schaukelt sich auf. Und natürlich wissen viele Leute nicht, die werden dann, was sie dürfen oder was sie vielleicht nicht sollten. Und dann kommt dann bei sowas raus, was dann auch die Persönlichkeitsrechte der Person angreifen kann, klar.
Gibt es eigentlich neben den Reaktionen, die wir jetzt von Reddit und anderen Nutzerportalen und so weiter schildern können, gibt es eigentlich zu Making a Murderer in den USA auch andere Reaktionen, also zum Beispiel von Seiten von Staatsanwaltschaften etc.?
Ja, also während des Prozesses haben sich ja die Staatsanwaltschaft zurückgehalten, wollten ja keine Interviews geben. Jetzt aber tatsächlich hat der Staatsanwalt schon diverse Interviews gegeben, auch mit Magazinen wie People, was jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt als das Seriöseste bezeichnen, aber also man merkt schon, dass da eine Öffentlichkeit oder die öffentliche Wahrnehmung Reaktionen hervorruft. Auch bei Leuten, die vielleicht auch defensiv einfach sagen, okay, ja, wir haben das damals so gemacht und die Dokumentation zeigt ja gar nicht alles. Was natürlich auch interessant ist, weil das genau dieses Gegenstück ist, was man braucht.
Wir haben uns gefragt, ob das eigentlich auch eine neue Form des Justizjournalismus begründet. Also nicht nur Making a Murderer, sondern auch natürlich Serial. Also sozusagen die Art und Weise, anders damit umzugehen und damit natürlich auch immer die Community gleich mit einzuladen, indem das natürlich Stücke sind, die extrem für die sozialen Netzwerke gemacht werden und dort dann auch verhandelt werden. Und wenn man es ganz platt vergleicht, dann wir kennen Gerichtsreportagen klassischerweise vom Spiegel zum Beispiel, also wo wir dann im Laufe eines Prozesses eben lesen können, was der Angeklagte vielleicht anhatte, wie er geguckt hat und was da eigentlich war. Und das war es dann aber. Jetzt aber gibt es diese Form, bei der natürlich ganz anders auch aus einer neuen journalistischen Sicht gearbeitet werden kann. Ist das so eine Begründung einer neuen journalistischen Herangehensweise an Justizthemen?
Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass die Möglichkeiten ja auch schon jetzt immer Journalisten zur Verfügung standen. Ich glaube, die Besonderheit ist einfach, dass sich Filmemacher von vornherein in diesen Prozess gesetzt haben und immer die Kamera mit haben laufen lassen. Also alles, was es jetzt eigentlich auch schon gibt, jede journalistische Arbeit, die sich mit einem Prozess beschäftigt, arbeitet eigentlich ganz ähnlich, nur dass sie halt nicht auf 10 Stunden in der Serie ausgedehnt wurde. Daher, ich glaube, schon ein kleiner Trend zu erkennen, dass diese Inhalte einfach gut funktionieren, gerade im Internet, was natürlich dann Unternehmen wie Netflix auf den Plan ruft. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass sie nun den Gerichtsjournalismus neu erfinden, sondern machen einfach das, was es schon immer gab. Und man muss natürlich sagen, um etwas Neues zu begründen, man weiß es ja immer erst anschließend, also beziehungsweise nachdem ja der Prozess schon läuft, ob sich sowas überhaupt lohnt, da nochmal genauer drauf zu gucken. Das heißt, im Idealfall müsste man eigentlich immer ein Team von Filmemachern oder Journalisten zu jedem Prozess schicken, der halbwegs irgendwie spannend ist.
Wieso funktionieren denn solche Formate eigentlich so gut in den sozialen Netzwerken?
Man muss natürlich wissen, dass solche Serie einfach unglaublich viel Emotionen hervorruft. Ja. Von Wut über Trauer oder vielleicht auch eine gewisse Hilflosigkeit angesichts irgendwie des Rechtsstaates oder des eben nicht existierenden Rechtsstaates. Und man will das diskutieren einfach. Und das sind natürlich heutzutage einfach soziale Netzwerke, Facebook, WhatsApp mit Kollegen, Twitter, was auch immer, die erste Adresse. Vor allen Dingen muss man auch sagen, dass es einfach eine Serie ist, die ja im Netz schon stattfindet. Das einfach, die läuft auf einem Streamingdienst, der auch darum bemüht ist, schon einen gewissen Hype im Netz zu verursachen. Und klar geht man dann sofort, wenn man die Serie guckt, wenn man die erste Folge geguckt hat, geht man dann wieder ins Netz und sagt, hier, das ist ja unglaublich, hast du das gesehen? Und man guckt einfach eigentlich vielleicht diese Serie alleine zu Hause auf der Couch, Aber auf der anderen Seite guckt man sie auch mit allen Leuten im Netz oder in sozialen Netzwerken, die sie auch gucken. Soziale Netzwerke machen so einen Resonanzraum, der einfach dieses Erlebnis verstärkt. Und das ist bei Kriminalfällen immer gut. Das funktioniert auch beim Tatort. Aber wenn man dann natürlich noch einen echten Fall, so einen unglaublichen Fall dazu nimmt, dann ist das natürlich noch mal viel stärker, wie man jetzt einfach an den Reaktionen sieht.
Am Ende geht es natürlich darum, für den Zuschauer auch, was alle am meisten umtreibt, was ist jetzt die Wahrheit? Haben Sie für sich eine Antwort drauf gefunden?
Nein.
Eine knappe Antwort vom Zeit-Online-Redakteur Eike Kühl, mit dem Christine Watti über das True-Crime-Format Making a Murderer gesprochen hat.